SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Anne Fleck. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie sind Sie denn aufgewacht heute?
Durch den Wecker sozusagen und auch noch ein bisschen müde, gebe ich ehrlich zu, weil ich gestern einen anstrengenden Tag hatte und viel Reisen. Reisen ist jetzt gerade nicht so entspannt
ist schon
per se wie sonst. Aber ich wache eigentlich immer sehr positiv auf. Das ist was Schönes.
Und dann gleich so ein paar Turnübungen gemacht. Wie ist das bei einer Ernährungsmedizinerin, die so für Fitness und für den Körper steht?
Also ich versuche gar nicht zu bewerten, gerade jetzt, wenn auch viel ansteht, sondern ich habe so ein paar Rituale, die konnte ich auch heute hier einhalten. Zum Beispiel, ich stehe dann auf und trinke erstmal mindestens ein Glas Wasser auf nüchtern Magen. Das mache ich egal, wo ich bin, weil Wasser hat man Gott sei Dank überall. Und so kann man dann einfach auch schon mal mit Kleinigkeiten viel Gesundheit schaffen, weil ich fülle das Flüssigkeitsdefizit auf, was über Nacht entstanden ist, und ich wecke meine Verdauung von oben auf. Und das ist einfach so ein Ritual, was mir ganz viel hilft.
Sie haben geschrieben, raus aus dem Müdigkeitslabyrinth. Jetzt war mir das Müdigkeitslabyrinth so gar kein Begriff. Mhm. Wo kommt das denn her?
Der Begriff, den habe ich mir auf einer Raststätte spontan ausgedacht, weil ich glaube, dass es ganz vielen Menschen so geht. Es gibt doch diese normale Müdigkeit, die wir alle haben. Also ich bin heute auch ein bisschen müder. Aber das weiß ich, woher es kommt. Dann gibt es aber diese Müdigkeit, die anhält, die nicht gesund ist. Und da erlebe ich ganz oft in der täglichen Praxis, dass Patienten vor mir sitzen, die sagen, mir wird immer gesagt, es ist alles okay, man findet nichts. Man kann aber, wenn man moderne Medizin verteidigt, doch Dinge finden. Und deswegen war mein Ziel, auch mit einem Buch Menschen an die Hand zu nehmen, um ihr Energielevel zu verbessern und auch mal ihren Körper kennenzulernen. Weil das ist ja das, was so schön ist, wenn man sich besser versteht.
Jetzt habe ich Sie noch mit dem Bild bei der Raststätte vor Augen. Was hat da die Raststätte damit zu tun? Weil viele dort gestresst Pause machen und erstmal runterkommen wollen, raus aus dem Stressloch, oder was ist es?
Nee, ich wusste, wenn man sich jetzt so einen Buchtitel überlegt, das ist ja was ganz Besonderes. Und dieses Buch Energy sollte eigentlich müde Fragezeichen heißen. Und dann habe ich bei meiner Verlegerin angerufen und gesagt, ich glaube, der Titel ist irgendwie nicht so. Lass uns noch mal überlegen. Und dann wusste ich, muss jetzt irgendwo einen ruhigen Ort schaffen, und ich war unterwegs und dann habe ich da auf dem Parkplatz gehalten und so kam das dann auf einmal zustande. So witzig, aber deswegen habe ich dieses Bildhafte genau vor mir, wo ich war, als was passierte. Ich denke auch sehr viel in Bildern. Ich glaube, ich spreche auch gern in Bildern.
Ist so das Kino im Kopf, das kann genau. Man sich dann gut vorstellen. Jetzt wollen wir über Energien sprechen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo sind denn Ihre Energiereserven gerade?
Meine, ich würde sagen, so heute 7. Da ist jetzt noch Luft nach oben. Aber es ist ja noch Vormittag und dann, wenn der Kreislauf ein bisschen in Schwung ist, dann...
Und das Vormittagsloch, das kommt dann irgendwann um 11? Oder?
Das kommt ganz unterschiedlich. Das kommt eigentlich bei mir, ich denke, wie bei vielen anderen Menschen, in Abhängigkeit dessen, zum Beispiel auch, was man gegessen hat. Wenn man jetzt sehr stark Kohlenhydrat betont isst, also jetzt ein Weißmehlbrötchen mit Marmelade, da hat man einen großen Blutzuckeranstieg, viel Insulinreiz. Und dann ist man auch schneller müder, wie wenn man jetzt etwas isst, was mehr Eiweiß und Fett hat. Dann ist man vom Energielevel ganz anders drauf.
Absolut logisch. Sie sind Saarländerin, haben Ihre Praxis seit vielen Jahren in Hamburg. Gestern die Nachricht, HSV-Legende Uwe Seeler ist tot. Sind Sie Fußballfan?
Also Fan würde ich nicht sagen. Wenn Weltmeisterschaften und Europameisterschaften sind, dann gucke ich auch.
Gestern Abend, Frauen-EM,
leider
Österreich,
nicht,
Deutschland und der Einzug unserer Frauen ins Halbfinale.
Ich war auf dem Weg hierher, aber ich habe es verfolgt und ich finde das ist ja ein Volkssport, der begeistert. Also da fiebert man schon mit, ohne jetzt eine Ultra zu sein, ne?
Uwe Seeler hatte mal ein Millionenangebot von Inter Mailand und damals durften deutsche Vereine ihren Spielern maximal 460 Mark im Monat zahlen. Er blieb beim HSV und seine Begründung dann, mehr als ein Steak am Tag kann man nicht essen. Zum einen sehr sympathisch und zum anderen gutes Zitat, glaube ich, für eine Ernährungsmedizinerin. Wir haben nämlich gerade Grillsaison. Was lag denn bei Ihnen zuletzt auf dem Grill?
Also ich esse eigentlich gern alles. Was ich aber besonders schön auf dem Grill finde, ist auch Fisch. Also einmal mal einen Fisch gegrillt, das ist
was
schon was Nettes. Ach, das ist gerne ein fetter Fisch.
Sie sind als Ernährungsmedizinerin in den Medien immer wieder gefragt. Dabei sagen Sie über sich, Sie seien eigentlich ein schüchterner Mensch. Stimmt das noch?
Ja, absolut. Also ich habe auch mal richtig Aufregung. Ich könnte da manchmal so richtig vom Sofa umfallen. Aber es ist so, wie es da manchmal kommt, dass man da auch ohne Plan dann in sowas, ich sag mal, hineingerutscht ist. Und dass es aber jetzt so schön ist, dass ich auch als Internistin und Vorsorgeärztin dieses innovative Wissen an die Menschen bekommen kann. Also nicht nur Ernährung, sondern auch das, was alles möglich ist. Und dann überwindet man auch sowas. Also wir haben dann auch manchmal Redakteure gesagt oder auch mein Umfeld, Anne, du hast sowas Wichtiges zu transportieren als Nachricht. Du musst es jetzt rausbringen. Und jetzt, deswegen sitze ich auch heute hier.
Und dann lässt sich die Aufregung überwinden. Das betrifft ja viele Menschen, die auch schon mal einen Vortrag halten müssen, in der Schule irgendein Referat halten. Haben Sie da Tipps als Medizinerin? Was hilft? Wie beruhigen Sie sich?
Ja, ich finde, so eine gesunde Aufregung ist auch gar nichts Schlechtes, weil es zeigt auch mal, ist nicht gleichgültig. Man will was und man will es auch gut machen. Was ich dann mache, ist atmen. Also, weil das ist wirklich einer der besten Tipps. Wenn man tief atmet, und das können ja auch alle, die uns zuhören, jetzt mal machen, wenn man sich gedanklich vorstellt, bis in die große Zehe zu atmen, so richtig tief in den Bauchraum.
Das ist die Bauchatmung, ne? Ganz
richtig.
Genau.
Oder mal die Hände auf das Bäuchlein legen. Dann werden unmittelbar die Stresshormone aus der Nebenniere die Ausschüttung der Stresshormone gestoppt. Das heißt, es macht einen unglaublichen Bringer. Also der Atem ist ein Energiebringer und der Atem steht uns lebenslang kostenlos zur Verfügung, bis zum letzten Schnaufer. Und den versuche ich dann auch einzubauen, weil den kann ich jetzt zum Beispiel sogar während wir sprechen oder auch wenn ich in einem Patientengespräch bin, kann ich mit dem Atem arbeiten.
Ist eigentlich schon das Erste, um sich selber so ein bisschen runterzufahren. Wir wollen ja darüber sprechen, wie wir rauskommen aus dem Müdigkeitslabyrinth in Sachen Energien. Und Sie sagen dann, es gibt sogar so etwas wie Sleep Food, also Essen, dass ich gut schlafen kann.
Richtig.
Damit fängt es ja schon an, mit gutem, erholsamen Schlaf. Was ist denn so ein gutes Essen für einen guten Schlaf?
Richtig, der Schlaf ist ja eine riesen Blackbox, so unerforscht. Und wenn wir nicht ausreichend gut und qualitativ, quantitativ nicht gut schlafen, dann kann man auch keine Energie tanken. Und deswegen ist es so faszinierend zu sehen, wenn man den Schlaf fördert durch Sleep Food. Ein Tipp, was nicht Sleep Food ist, aber was uns den Schlaf klein häckseln kann, ist, wenn man zum Beispiel abends oder schon spät nachmittags viel Rohkost isst, also Salat oder rohe Paprika. In Italien käme man nicht auf die Idee, rohe Paprika zu essen, in Deutschland manchmal schon, weil das ist Schwerstarbeit für den Darm.
Und dann soll er tagsüber lieber arbeiten.
Richtig. Und dann kann der Reaktor, Entschuldigung, kann der gar nicht runterfahren, wenn dann so viel zu tun ist. Und was wirklich interessant ist, was sehr beruhigend ist, was einen runterholend, sind abends ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Also früher dachte man ja, Kohlenhydrate soll man abends sparen. Die moderne Ernährungsforschung sagt, am besten den ganzen Tag über sparen und auch flexibel nach Bewegung. Wer sich bewegt, wer hier durch Stuttgart mit dem Fahrrad fährt, den ganzen Hügel rauf und runter, der kann und darf mehr Kohlenhydrate essen, als der auf dem Sofa sitzt und ein bisschen zu viel hat. Und was wäre jetzt so ein Sleep Food?
Ich denke jetzt gerade, wenn Sie sagen Kohlenhydrate, ich sehe schon einen großen Teller Spaghetti Bolognese vor mir.
Gut, das ist jetzt auch nicht unbedingt die super Schlafformel, weil dann kommt wieder das Eiweiß. Und das. Aber was zum Beispiel ganz toll ist, ist Porridge. Wer abends ein Porridge isst, also Eiweiß und Kohlenhydrate sind schlaffördernd. Und alles, was so ein bisschen auch das Schlafhormon zündelt, also auch Eiweiße und Eiweißbausteine mit Tryptophan fördern auch den Schlaf. Also
was ist Nüsse. Tryptophan, muss ich nachfragen?
Das ist eine Aminosäure, die quasi ein Baustein ist aus Eiweißen. Die ist quasi elementar für das Basteln des Schlafhormons und des Glückshormons. Und eine Handvoll Nüsse ist perfekt.
Anne Fleck ist heute Vormittag bei uns in SWNs Leute. Und wir wollten darüber sprechen, wie sich der Schlaf bei den Geschlechtern unterscheidet. Da gibt es nämlich ganz elementare Unterschiede. Welche?
Also, was ich auch mal faszinierend in einem Schlafbuch oder Literatur gelesen habe als Vorbereitung für meine eigenen Bücher, war, dass sich zum Beispiel das Schnarchen des Mannes unter Umständen so erklären lassen kann, dass man dadurch ursprünglich wie in der Höhle lebend auch nachts die Tiere vertreibt. Vielleicht tröstet das die ein oder andere Hörerin.
Der Säbelzahntiger taucht so selten in unseren Schlafzimmern auf.
Genau.
Das ist so schwierig dann. Und die Stechmücken vertreibt er leider nicht, oder?
Leider nicht. Das fand ich aber faszinierend. Und trotzdem, glaube ich, ist Schlaf etwas sehr, sehr Individuelles. Was aber, glaube ich, Männern und Frauen gemeinsam ist, dass wir nachts haben wir dieses Schlafhormon am Start. Und wenn wir nachts aufwachen, ist deswegen auch die Angst größer, weil man durch das Melatonin müde wird, grüblerisch. Und die Melatoninausschüttung, der Spiegel, der hält noch bis etwa 9, 10, maximal 11 Uhr morgens an. Deswegen empfehle ich auch vor 10 Uhr, 11 Uhr vormittags keine ganz großen vielleicht Entscheidungen zu treffen, oder vielleicht hat man auch vor Entscheidungen dann mehr Angst, wie wenn man nachmittags um 14 Uhr, wenn das Melatonin runter ist, mit frischem Optimismus an die Sache geht.
Und nachts schon mal gar keine Entscheidung treffen.
Nachts ist alles düster.
Ja, absolut. Und die Unterschiede bei Frauen, gibt es da auch sowas von der Natur gemachtes?
Ja, die Frauen haben einen leichteren Schlaf. Das ist ganz von der Natur gewollt. Die Natur ist so faszinierend, und dass wir eigentlich hier so sitzen, wie wir sitzen, ist so ein Wunder. Auch, dass wir leben. Denke ich gerade, ne? Und die Frauen schlafen leichter, damit sie die Jungen, die Kleinen besser hören. Deswegen werden wir Frauen leichter wach, weil die Natur das möchte, dass wir wach werden, wenn das Kind schreit.
Hält sich sowas dann tatsächlich über so lange Zeit, oder lässt sich das dann irgendwann im Laufe einer Evolution womöglich austricksen?
Ich glaube nicht, dass sich die Natur so austricksen lässt. Ja. Und dass das mit dem Schlaf bei der Frau auch, halte ich für eine ganz logische Erklärung.
Was tun Sie dann, außer wir haben jetzt gehört, es gibt Sleep Food, das ist das gute Essen für den Schlaf, dann natürlich eine gewisse Routine wahrscheinlich bekommen. Was hilft noch für den guten Schlaf, damit am nächsten Tag die Energie wieder ordentlich da ist?
Mein Tipp an alle ist wirklich versuchen, das ist nicht immer möglich, das ist klar, aber versuchen, möglichst regelmäßige zu Bett- und Aufstehzeiten zu haben. Also wenn man auch am Wochenende versucht, so ähnlich zu schlafen wie unter der Woche und dann natürlich auch ausreichende Schlafdauer einplant, so zwischen 7-8 Stunden, dann schläft man müheloser ein und wacht auch energiegeladen auf. Das ist etwas, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
Alle die Schichten werden jetzt sagen, ja, erklären Sie das mal meiner Chefin oder Chef.
Genau. Und das habe ich ja auch selbst durch, ne? Viele, viele Jahre.
Notfallmedizin haben Sie gemacht?
Ja, Intensivmedizin-Schicht nicht. Also mein Rekord war 12 Nachtdienste in einem Monat. Und weil ich tagsüber nicht schlafen konnte, bin ich dann wirklich irgendwann durch die Gegend gekrabbelt. Aber auch hier wäre zum Beispiel mein Tipp, wenn man aus einer Nachtschicht kommt, damit das Tageslicht, was ja sehr blaustichig ist und uns aufpeppt, nicht so gleich einen zu munter macht und man den Schlaf am Tage aufholen kann, dann kann man sich zum Beispiel, sieht albern aus, aber funktioniert der Tipp, mit einer Sonnenbrille aus dem Krankenhaus rausbewegen und dann gleich nach Hause alles dicht machen, alles dunkel machen und dann hinlegen.
Die SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich gerade ein in unsere Sendung mit der Ernährungsmedizinerin Anne Fleck. Susi schreibt zum Beispiel, wichtige Frage, kann man sich denn auch Gegenschnarchen anders ernähren? Wenn es schon Sleepfood gibt, gibt es denn dann auch ein Anti-Schnarchfood? Berechtigte Frage.
Was für eine zauberhafte Frage. Leider gibt es das nicht. Also man muss auch ganz ehrlich sagen, ne, mit anders individuell essen kann man nicht alles weghexen. Aber sobald ich da was rausgefunden habe, werde ich das kommunizieren, versprochen.
Sie haben zum Beispiel auch geschrieben, fand ich ganz spannend zu lesen, über eine Organuhr. Was hat es denn damit auf sich?
Na, ich habe fasziniert auch TCM gelernt, Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin. Dort ordnet man die wichtigen Organe des Körpers auch nach dem Tagesrhythmus zu bestimmten Zeiten zu. Also quasi, wann hat ein Organ seine Hochzeit der Arbeit? Und dann habe ich eine eigene Uhr entwickelt, wo ich versucht habe, dass diese Organe, wie kann man die auch in unseren Lebensrhythmus dann auch optimal pflegen oder aufmerksam sein? Ist da was nicht in Ordnung? Und interessanterweise hat die Leber, die so wichtig ist, nicht nur für unseren Stoffwechsel, für die Entgiftung, sondern auch für die Verdauung, eine Zeit zwischen 2 und 3 Uhr nachts. Also wer immer wieder holt, zwischen 2 und 3 Uhr nachts wach wird.
Ein Hinweis auf die Leber.
Der sollte mal schauen, weil Müdigkeit und dieses Aufwachen könnte ein kleiner Hilfeschrei der Leber sein. Guck doch mal, wie es um mich bestellt ist.
Wenn es jetzt am Freitagvormittag um 10.50 Uhr irgendwo zieht, worauf ist das ein Hinweis? Was
wo
zieht? Welches Organ?
In der Vormittagszeit ist eben auch die Verdauung gefordert, weil einfach da der Körper auch jetzt was zu essen bekommt und in den Tag marschiert, ja.
Wobei da, finde ich, ist es ja immer wieder so, dass früher hieß es 5 Mahlzeiten pro Tag, dann heißt es jetzt wieder, ach nee, lieber doch nur 3. Also man hat den Eindruck, es braucht immer wieder eine neue Botschaft und am besten ist es doch, wir hören auf unseren Körper und gucken, was tut mir denn am besten.
Es braucht eben nicht immer eine neue Botschaft und das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Botschaft auch für alle, die uns zuhören, weil klar sagt die moderne Ernährungsforschung, 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag hat sich auch gut etabliert für die meisten. Also vor allen Dingen eine Nahrungspause über Nacht. Also dass man das Frühstück nicht als Spätstück, das Frühstück als Spätstück bezeichnet, weil wir dann einfach zwischen Abendessen und diesem Spätstück eine schöne Pause haben und der Körper kommt dann in den Prozess der Selbstreinigung, der Autophagie, von griechisch Autos, Selbstphagen, fressen. Das heißt, er frisst seinen alten Zellschrott auf. Aber wenn jetzt jemand vor mir sitzt, der hat vielleicht Migräne oder neigt zu Gallensteinen oder er hat einen Reflux, eine Art Sodbrennen, der braucht eben häufiger was. Das wäre ein Kandidat für kleine Snacks. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieses so wichtige Thema Lebensstil auch jetzt nicht inflationär durchgekaut wird. Oder da ist auch leider viel Fehlinformation
unterwegs. Es gibt eben nicht die Patentrezepte, sondern wir müssen dann doch auf den eigenen Körper hören. Anne Fleck, das Thema Energie und was unserem Körper Energie liefert, das beschäftigt Sie gerade besonders. Viele Menschen fühlen sich ja wirklich auch erschöpft, nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie. Da gibt es dann auch Long-Covid. Was ist denn so der erste Energiekick überhaupt? Über den Atem haben wir schon gesprochen. Was können Sie noch empfehlen?
Also gerade auch, wenn man jetzt in so einer Zeit dann auch wirklich länger durchhält, dann muss man auch sehen, dass sehr, sehr viel Linderung geschaffen werden kann, wenn man auch auf eine gute Nährstoffversorgung achtet. Also da ist auch wieder die Basis. Nichts ersetzt eine individuell passende, gute Ernährung. Also viel Grünzeug, nährstoffdichte Lebensmittel, die auch das Wort Lebensmittel überhaupt verdienen. Also Gemüse, Blattsalate, zuckerarmes Obst, einfach als Nährstofflieferanten. In dem Fall würde ich aber auch sagen, es kann auch helfen, mit Vitamin C zu arbeiten. Und ab dem 40. Lebensjahr verlieren wir die Kraft eines Enzyms, des sogenannten Coenzym Q10. Das ist ein Schlüsselenzym, was die kleinen Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen, anschmeißt. Und wenn man das nach der Nährstoffbilanz betrachtet, ist auch da unter Umständen oft ein Mangel. Und auch B-Vitamine sind wichtig für Energie.
Jetzt bin ich hängen geblieben bei zuckerarmen Obst. Was ist denn darunter? Also früher gab es diesen Spruch, an apple a day keeps the doctor away. Ist da auch heute noch was dran?
Apfel ist zeitlos. Ich finde genauso wie Petersilie, ne? Dieses wunderbare Kraut.
Gut für die Augen, hat man früher
gesagt. Gut für die Augen. Da ist A, B-Vitamine drin, außer B12, Calcium, Phosphor, Mangan. Aber zuckerarmes Obst sind zum Beispiel Beeren, ne? Also alle Beeren, Heidelbeeren, Erdbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren. Das ist eine tolle Sache und was auch noch wichtig ist als Universal-Energiemacher, ist, wenn wir uns vorstellen, wir sind ein Massenprodukt aus Milliarden von Zellen und die kleinste Einheit des Körpers regeneriert sich ja immer. Immer wieder werden lebenslang neue Zellen gebildet und die Zellmembran besteht aus Fetten. Und deswegen ist es elementar wichtig, hochwertig, qualitativ gute Fette, vor allen Dingen Omega-3-Fett in den Körper zu bekommen. Das hat eine unglaubliche Wirkung, nicht nur auf das Energielevel, sondern auch auf die Gesundheit.
Jetzt haben Sie eben mal kritisch gesagt, ja, was überhaupt noch unter Lebensmittel fällt. Da gibt es ja dann auch diese Kennzeichnung, wie beispielsweise die Lebensmittelampel. Was halten Sie davon? Die wird ja teilweise heftig kritisiert.
Zu Recht. Es gab auch neulich einen guten französischen Kollegen, einen Wissenschaftler, der gesagt hat, auch der Nutri-Score, der ist auf dem Level der Forschung der 80er Jahre. Also das ist, glaube ich, gut gemeint, aber nicht ausgeklügelt durchdacht. Zum Beispiel schneiden dann unter Umständen fettreiche Produkte als per se ungesünder ab. Und das ist einfach nicht gut. Deswegen liegt mir so viel daran, die Menschen selbst in das Wissen zu bekommen, dass sie selbst entscheiden können. Man kann sich auch merken, je kürzer ein Etikett, je frischer ein Produkt, umso besser für die Gesundheit.
Naja, aber das ist ja schon schwierig. Wenn wir auf manche Verpackungen gucken, da bräuchten wir ja erstmal ein Übersetzungsprogramm. Über diese ganzen Fachbegriffe kommen wir ja gar nicht hinaus.
Und wenn dann so ein Programm notwendig wäre, dann würde ich eher sagen, biegen Sie noch mal in die Gemüseabteilung ab. Da liegt eine Zucchini oder ein Brokkoli und da ist kein langes Etikett dabei. Und da kann man schon eine ganze Menge an Gesundheit schaffen. Und das ist auch wirklich empfehlenswert.
Anne Fleck bei uns in SWRs Leute. Sie sind viel rumgekommen als Ärztin. Sie haben in Leipzig, in Paris, in den Abruzzen studiert, waren in Großbritannien und Wien. Hat sie ein Ort für die Medizin ganz besonders geprägt?
Ja, da würde ich sagen, von der Kürze Paris, weil ich da so das Schöne lernen konnte. Die Franzosen haben auch dieses Generationenvertragmodell. So, wenn man was weiß, dann gibt man das dem jungen Arzt, der jungen Ärztin weiter. Das fand ich richtig toll. Auch wenn es da auch eine sehr anstrengende Zeit war in der Abdominal-, in der Bauchchirurgie und da Lebertransplantationen 9 Stunden im OP stehen. Und dann habe ich natürlich eine sehr, sehr lange Zeit auch in Leipzig verbracht, habe die ganze Zeit des Wiederaufbaus erleben dürfen. Das waren so die beiden Kernmomente. Und in Italien war einfach, da stand, glaube ich, nicht so in erster Linie das Medizinstudium im Vordergrund. Da habe ich erstmal das Leben und auch das Tolle mit den Lebensmitteln. Ne? Also da bin ich viel auf den Markt gegangen, habe erstmal Kochen selber gelernt.
Ja, klingt gut. Sie sind Fachärztin für innere Medizin. Sie haben es gerade angesprochen, Sie haben auch Notfallmedizin einige Jahre gemacht. Ich glaube, das war dann in Leipzig. Ne?
Das war in Leipzig. Das gehört ja zu dem alten Internisten dazu, dass man auch eine Zeit in der Notaufnahme verbringt und auch eine Zeit in der Intensivstation. Und weil ich mit Kardiologie, Herz-Kreislauf angefangen habe, fiel mir das später mal vor die Füße, dass einer meiner Chefs gesagt hat, Sie können noch Herz, dann sind Sie perfekt für die Notaufnahme. Und dann habe ich 3 Jahre in der Uni Notaufnahme geschrubbt. Schichtdienst.
Gibt es eine Szene, die Ihnen da so gerade in den Kopf kommt?
Unendlich viele Szenen. Die schlimmste, oder das klingt jetzt sehr lustig, war, wenn man keine Intensivbetten mehr hat. Also wenn man weiß, als Haus der Maximalversorgung, man ist da. Man kann auch nicht sagen, ich bin geschlossen. Und da habe ich mal gesagt, es darf jetzt niemand mehr kommen. Wir haben ein Problem. Wir haben keine Beatmungsgeräte. Es war quasi alles dicht. Und dann fuhr jemand mit einem privaten PKW vor. Ein halb betrunkener, unter Drogen stehender junger Mann, der 2 Glitzerschuhe in der Hand hatte. Das sah sehr komisch aus. Und er hatte auf der Rückbank eine komatöse Frau aus einer Disco aufgefischt. Und die war wirklich reanimationspflichtig. Das waren so Momente.
Und dann? Sie sind rein ins Auto gesprungen? Und
die haben mir dann gerettet und dann sogar auf dem Flur beatmet sozusagen. Sie hat es geschafft, aber das sind solche Momente, die vergisst man nicht.
Bei Ihnen spielt Naturheilkunde eine Rolle, Kneipp, all das. Sie kritisieren durchaus das Gesundheitssystem. An welchen Punkten würden Sie ansetzen?
Ich bin ja ein Optimist in dem Sinne, dass ich sage, ich möchte etwas verbessern. Also jetzt nicht nur nörgeln und sagen, es ist alles schlecht. Wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem, aber bei weitem nicht das, was aus meiner Sicht Gesundheitssystem bedeuten kann. Also dass man quasi einen gesunden Menschen gesund erhält oder in eine Gesundheitskasse zahlt. Ich zahle ein, um gesund zu bleiben. Ich mache Vorsorge, ich mache individuelle Lebensstilmedizin. Und das wird im Moment nicht richtig gefördert. Also diese auch Präventionsprogramme der aktuellen Förderung finde ich aus meiner Sicht noch etwas uninnovativ und lieblos, weil da guckt man nicht nach dem Darm, was macht die Leber, wie sieht die Mundgesundheit aus? Also diese ganzen innovativen Fakten. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir wir bekämpfen Symptome-Medizin, gerade in der inneren Medizin, zu einem Punkt kommen. Ich bin, gerade wenn ich junger Mensch bin, begeistert daran, unhysterisch entspannt was für die Gesundheit zu machen.
Wer in der Öffentlichkeit steht, wird gelobt und kritisiert. Bei Ihnen lautet die Kritik manchmal, Sie hätten unwissenschaftliche Argumente. Wie gehen Sie damit um?
Inzwischen gelassener, weil ich sehr, sehr viele wissenschaftliche Argumente habe. Und ich komme ja aus einer ewigen Uni-Karriere, wo man ganz streng nur an Evidenzen glaubt. Also wo man sagt, ich möchte eine Studie sehen, sonst mache ich was nicht. Nur, das ist so wie bei Galileo Galilei. Wenn nicht einer sagt, wir müssen neu denken, die Erde ist eine Kugel und keine Scheibe. Aber das ist die Empirie, dann kommt man auch nicht weiter. Deswegen bedauere ich, weil ich manchmal weiß, zum Beispiel, ein Beispiel, unwissenschaftlich war es bis vor wenigen Monaten zu sagen, dass der Darm der Schlüssel ist, auch um Rheuma vorzubeugen und auch um entzündlich-rheumatische Krankheiten zu beeinflussen. Das habe ich schon vor 20 Jahren gesagt. Dafür wurde ich ausgelacht, belächelt, so, wo gibt es da die Studie? Gab es noch nicht. Jetzt, 20 Jahre später, gibt es die Studie. Empirisch war das sonnenklar, aber nur so, und das verstehe ich ja auch, kann man auch Kollegen begeistern, weil man, jetzt hat man die Evidenz, jetzt wollen alle Rheumatologen was zum Darm hören.
Anne Fleck, wir wollten an die Ohren. Was hat es damit auf
sich? Sonst gibt es gleich was auf die Ohren, wenn wir die Ohren vergessen. Das ist ein Tipp, der liegt mir so am Herzen, weil das kommt aus der TCM, eine Ohrmassage. Wenn jetzt alle, die uns zuhören, einfach mal mit beiden Händen die Ohren kneten, und zwar sowohl das äußere Ohr als das innere Ohr, dann aktiviert man den gesamten Organismus, weil der gesamte Organismus, ob das jetzt die Augen sind, die Lendenwirbelsäule, der Darm ist, befindet sich auch auf dem Ohr. Und das ist wirklich einer der Tipps, die so ganz einfach schnell Gesundheit bringen. Da habe ich ja in dem, ist auch noch ein Tipp, in dem Buch Energy in 5 Minuten meine besten Gesundheitstipps zusammengefasst. Und meine kleine Schwester hat das ganz liebevoll illustriert. Und dann hat sie nämlich das Ohr gemalt und auch einen Menschen in das Ohr. Das ist nämlich faszinierend. Dann sieht man zum Beispiel, wo die Wirbelsäule am Ohr liegt. Also dann kann man auch...
Ich hab jetzt die Ohren mal so richtig geknetet. Und wo Sie gerade Ihre Schwester ansprechen, Katharina Fleck, die erwähnen Sie dann auch im Buch als Designerin und Illustratorin.
Und Architektin.
Architektin und in London, haben Sie geschrieben. Ja. Aber es scheint mir so, also ich konnte die Bücher gar nicht zählen, die Sie inzwischen schon geschrieben haben, aber ist das inzwischen so ein Familienprojekt, dann die Bücher, die Sie runterreißen, muss man ja fast sagen.
Na, runterreißen nicht. Für das Energy habe ich wirklich auch 2 Jahre recherchiert, für das Ran an das Fett fast 20 Jahre recherchiert, aber das Schreiben, das dauert dann auch, weil ich das alles selber mache, manchmal 6 oder 12 Monate. Ich habe nur die Illustrationen für dieses Buch nicht selbst geschafft. Und dann war das wirklich aus einem Telefonat mit meiner Schwester, die gesagt hat, Anne, ich kann es doch machen. Und ich sagte, wann willst du das denn machen? Du arbeitest, du hast 3 kleine Kinder. Der Jüngste war gerade wenige Wochen alt. Und die hat da fast 800 Illustrationen gemalt. Und viele Menschen sagen eben, das ist so schön, weil wir begreifen diesen Tipp mit diesem Bild. Also es ist so liebevoll. Aber mein Ziel ist, wenn ich nochmal ein Buch mache und meine Schwester kann das illustrieren und ich glaube, sie hat auch richtig Freude dran, dann wird das ein neuer Weg, weil wir sind von Haus aus unheimlich kreativ. Ich wollte auch Kunstmalerin werden als Kind.
Wie haben Sie denn dann gearbeitet? Haben Sie sich das dann digital gegenseitig zugeschoben? Ach, das ist der Artikel und guck mal, welche Illustration dazu passen könnte. Genau. Wie sind Sie vorgegangen?
Genau, also gibt es ja wunderbare Bilder, Hunde oder schnaubende Pferde, alles ist
sehr
da drin.
Bunt.
Sehr bunt, der Wald. Ich habe schon so eine Idee reingereicht oder wir haben das gemeinsam überlegt, aber das ist wahrscheinlich das Faszinosum zwischen Geschwistern, wenn sie sich auch so gerne haben, da braucht es keine Worte. Ich bekam nur von ihr manchmal nachts um 4.37 Uhr eine Mail. Guck mal, habe ich jetzt gemalt. Wahrscheinlich. Das war schon beeindruckend, in welchem Fleiß sie das performt hat in 2, 3 Monaten. Und das nebenbei, das ist, glaube ich, Liebe.
Vielleicht hat sie dann einen Tipp befolgt und hat dann zwischendurch, um runterzukommen, Gedankenfasten gemacht.
Bestimmt.
Was hat es damit auf sich?
Ja. Naja, wir vergessen so viel. Einfach uns auch mehr um unsere Gedanken zu kümmern, indem wir auch wissen, Gedanken können ja auch Hirngespinste sein. Und gerade die Corona-Zeit zeigt uns ja, viele Menschen sind mit Ängsten, mit Sorgen und schweren Gedanken belastet.
Ja, berechtigt.
Berechtigt, berechtigt, berechtigt. Und ich finde es aber manchmal heilsam, wenn man auch mal von Gedanken bewusst fastet und diesen Freiraum, ich denke jetzt mal an nichts, so kommen und gehen lassen und nicht bewerten. Ich glaube, das ist der Trick. Jetzt nicht in die Bewertungsfalle rauschen, sondern ein bisschen wie der Schweizer, entspannter mit bestimmten Sachen umgehen.
Es gibt ja viele Menschen, die inzwischen auch sagen, also von den Nachrichten, da faste ich auch mal einen Tag und lass mich davon gar nicht berieseln.
Richtig, also mal Gedanken stoppen. Man kann da auch mal Stopp sagen. Das hilft auch, wenn man mal Heißhunger hat und dann so zum Kühlschrank tigert. Oder diese Hubschraubertechnik anwendet. Man fliegt so über ein Gebiet und guckt sich die Welt von oben an. Auch das ist heilsam.
Gute Tipps von Anne Fleck heute Vormittag in SWR1, Leute. Über Rosen können Sie uns etwas erzählen, was die meisten von uns wahrscheinlich gar nicht wissen. Nämlich?
Rosen, also erstmal gibt es auch Experimente, die man mit Rosen machen kann. Seine Sinne erspüren, riechen, schauen, tasten. Aber es gibt eine Heilpflanze, den Rosenwurz. Rhodiola rosea. Das ist in der russischen Medizin in Sibirien wirklich angewandt und das ist ein tolles Kraut sozusagen, weil es ist ein sogenanntes Adaptogen. Und diese Adaptogenen, wie schon das Wort sagt, die adaptieren uns. Das heißt, wenn man sehr aufgeregt ist, holen die einen ein bisschen runter. Wenn man ein bisschen mehr Energie braucht, holen die einen hoch. Und das ist eigentlich ein Produkt, mit dem ich auch ab und zu arbeite, wenn Menschen einfach sehr, sehr, sehr geschlaucht sind. Kann man auch mal mit Rosenwurz arbeiten.
Jetzt frage ich mich gerade von wegen Kino im Kopf, ist das so eine klassische Rosenblüte oder Sie haben gerade gesagt ein Kraut, also das eher ist, bei den Kräutern?
Ja, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ist das wirklich so ein unverwüstliches kleines Gewächs, was da auch in den tiefsten unsympathischsten klimatischen Bedingungen überwintern kann. Ja.
Gibt es denn hier bei uns auch?
Ja, das gibt es zum Beispiel auch als Nahrungsergänzungen, als Tees oder in Kapselform. In anderen Kulturen wird es weit verbreitet. Das sind diese Tipps, genauso wie jetzt in der Corona-Zeit. Zistus-Tee, als das Ganze losging, habe ich dann gesagt, trinkt Zistus-Tee. Das ist eine ganz schöne Pflanze, die sieht sehr schön aus, so ein bisschen flederhaft. Und das hat eine starke antimikrobielle Wirkung im Rachenraum. Auch ein guter Tipp.
Jetzt wollen wir so ein paar Tipps einfach noch zusammenfassen zum Ende der Sendung, nämlich 3 Tipps gegen Alltagsmüdigkeit. Haben Sie da was?
Also erstens mal versuchen, den Schlaf zu pflegen, dann das Atmen, der Atmen als unmittelbaren Energiebringer und dann auch Trinken zum Beispiel zwischen den Mahlzeiten sich anzugewöhnen, weil dann die Nährstoffe beim Essen besser aufgedröselt werden können. Also ein bisschen ungewöhnlicher Tipp, mal ausprobieren.
3 einfache Tipps für starke Abwehrkräfte. Was haben Sie da im Angebot?
Na, da bin ich zum Beispiel auch ein Fan, dass man an seinen Darm denkt, weil 70% der Immunzellen wohnen ja im Darm. Und was liebt eine gesunde Darmflora? Viel Grünzeug, also viel Gemüse essen. Auch stark für das Immunsystem sind Zwiebeln. Die enthalten nämlich Quercetin. Das ist eine Substanz, die das Zink, was ja wichtig ist für die Immunarbeit, in die Zelle bekommt. Also mit einfachen Lebensmitteln arbeiten. Ingwer ist natürlich auch eine tolle Kraft. Und was ich auch gut finde, ist dann wirklich auch an Vitamin D, Vitamin C und Zink zu denken. Das holt nochmal das Letzte raus sozusagen.
Für Ingwerwasser haben Sie mir gerade noch einen tollen Tipp mitgegeben. Das gibt es nämlich hier immer in der Sendung. Wichtig dabei allerdings, habe ich jetzt gelernt, Sie sagen es.
Genau, dass man diese klein geschnittene Ingwerwurzel nicht mit kochend heißem Wasser übergießt. Dann machen nämlich die ätherischen Öle ein bisschen schlapp. Und die sind ja die Wirkung des Ingwers, sondern eher das Wasser so auf 70, 80 Grad abkühlen lassen. Und dann ist das Ingwerwasser noch ein Tick gesünder.
Wieder was gelernt. Herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag, Anne Fleck.
Ja, ich danke auch, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,